Jesus befindet sich im Tempel und wird dort, wo er gerade ist, wie so oft herausgefordert und spricht dann Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollt dann die Buchrolle, aus der er gelesen hat, zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzt sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Und er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte zu ihnen, ihr seid meine Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Als Jesus damit darauf hinweist, dass er der Messias ist, dass jetzt die neue Zeit, nämlich das Gnadenjahr, die angenehme Zeit kommen wird, die eine Bedeutung hatte, auch für die Juden, und dass möglicherweise diese Gnade den Juden vorenthalten sein könnte und Gott sie diese Gnade sogar den Heiden schenken könnte, hatten die Leute einfach die Nase voll. Sie hatten die Nase voll von ihnen und es heißt dann weiter. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem diese Stadt eben gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Und jetzt passiert etwas Beeindruckendes, Ungewöhnliches. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. That's it. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Da ist eine aufgebrachte Menge. Die treibt eine Person aus der Stadt raus an einen Abgrund und will ihn dort hinunterstürzen. Diese Person ist erstmal offensichtlich, Jesus ist auf sich gestellt. Also es ist nichts darüber berichtet, dass seine Jünger ihm dort irgendwie schützend umgeben oder wie auch immer. Aber statt abzustürzen oder vor Angst zu zittern, geht er einfach unantastbar in seiner Autorität durch diese Menge hindurch und die Menge weicht auseinander und es ist, als wenn nichts geschehen ist und er geht unbeschädigt dort heraus. Also, wo ist eigentlich das Problem? Damit möchte ich zu meinem eigentlichen Predigtthema überleiten. Yes, we are open. Ja, es ist offen. Ja, es ist geöffnet. Der Vorhang ist wahrhaftig zerrissen. Der Zugang ist frei. Und am Ende der Predigt möchte ich den Zusammenhang zwischen dem eben gelesenen Wort und diesem ungehinderten Hindurchgehen und dem zerrissenen Vorhang herstellen. Inspiriert hat mich dazu einerseits ein Eindruck, den ich anlässlich eines schon länger zurückliegenden Seminars hatte, oder den jemand hatte und den ich mit aufgenommen habe und der mich immer wieder irgendwie beschäftigt hat, dieses Bild. Dann aber auch Karfreitag, eben Jesus am Kreuz und der zerrissene Vorhang. Und dann eine Predigt an der Leiterkonferenz oder an einem Boxenstopp in Speyer, wo Reinhard Rehberg gesprochen hat und eben auch dieses Thema aufgenommen hat und darüber gesprochen hat, durch diesen Vorhang hindurchzutreten. Und einige waren ja am Karfreitagabend auch hier und haben ja teilgenommen an dem Bild aufzunehmen, sich über dieses Bild auszutauschen und die Tiefe dieses Bildes und dieses, dieses Leidens, das wir dort einerseits sehen können, aber auch diesen zerrissenen Vorhang aufzunehmen. Es heißt in der Bibel, nachdem Jesus ein letztes Mal aufschrie und starb, im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte, die Felsen spalteten sich und Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt und erschienen auch den Menschen in der Stadt, in Matthäus 27, 51, 52. Und dieses Bild stellt einen direkten Zusammenhang, auch wenn es ja nicht genau am gleichen Ort gewesen ist. Denn das eine war die Kreuzigung da auf Golgatha, außerhalb der Stadt, und das andere war im Tempel mitten im Allerheiligsten. Aber dieses Bild steckt den direkten Zusammenhang zwischen diesem Opfertod, diesem Blut Jesu und diesem zeitgleichen Riss des Vorhangs im Tempel dar. Der Maler hat sich was dabei gedacht, obwohl er sicherlich die historischen und biblisch-geschichtlichen Zusammenhänge kannte. Es ist jetzt ein bisschen hell hier, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der Vorhang rechts und links und dazwischen, der blutende, leidende, sterbende Jesus. Das Gesicht kann man nicht genau erkennen. Es ist schmerzverzerrt und leidend. Und ich möchte jetzt ein zweites Bild aufmachen und möchte nun auf das Allerheiligste eingehen. Das durch den Vorhang im Tempel abgegrenzt war. Gott hatte Moses gesagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohnen kann. 2. Mose 25, 9. Und ich werde dort zusammenkommen mit meinen Kindern Israels und soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Ich werde zusammenkommen mit den Kindern Israels und soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Gott hatte dieses Bedürfnis, bei den Menschen zu wohnen, bei uns zu wohnen. Er ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht, der Beziehung sucht und der die Nähe zu seinem Volk haben möchte. Und in dieser Stiftshütte, die nach genauesten Vorgaben Gottes, viele von euch werden das kennen, als Heiligtum gebaut wurde, teilt eben dieser Vorhang, das Allerheiligste, in dem die Bundeslade mit den Gesetzestafeln waren, von dem Heiligen und eben halt dieses Ganze in dieser Lade, die mit diesen Seraphinen, diesen beiden Engeln, die dort drauf waren und wohl so oder so ähnlich ausgesehen haben müssen. Dort kam quasi fast keiner hin. Zunächst war dies eben diese Stiftshütte und später dann der Tempel. Das Volk Israel hatte ja sowas wie eine mobile und zerlegbare Zeltversion zunächst einmal von Gott in den Auftrag bekommen. Es war quasi die Offroad-Version, mit der sie unterwegs waren. Und später dann, nach Ende der Wüstenwanderung, ist es so gewesen, dass Teile davon oder diese Bundeslade ihren Platz im Tempel, den Salomo, der Sohn des Königs Davids, bauen ließ. Viele von euch, Ricardo und Wolfgang, ihr könntet da wahrscheinlich viel detaillierter drüber reden, weil ihr das en detail kennt. Aber mir geht es nur erstmal um dieses größere Bild und eigentlich geht es mehr um diese Trennung, um diese Teilung des Vorhangs zu dem Allerheiligsten. Die Handlungen und Regelungen für die Stiftshütte waren extrem genau und zwar sehr, 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 sehr präzise geregelt, von Gott vorgegeben und wirken auf uns, wenn wir es heute lesen, kulturell eher befremdlich. Aaron war der erste gesalbte hohe Priester. Er war dem Herrn hochheilig und wurde von seinen Söhnen als eingesetzte Priester unterstützt. Das Volk konnte bzw. sollte Brandopfer und die Priester Rauchopfer bringen in diesen Vorhöfen oder in den Vorflächen zu diesem Allerheiligsten. Neben diesem täglichen Brandopfer, das im Heiligen, also vor dem Allerheiligen, vollzogen wurde, hatte Gott jedoch ein jährliches Sündopfer eingerichtet. Das Volk musste dafür Geld zur Verfügung stellen. An den Tagen wurde gesammelt, damit eben dieser Tempel, diese Stiftshütte erhalten bleiben konnte und alles dort seinen Vorgang haben konnte. Mit vorherigen Waschungen musste der hohe Priester und die Priester zur Symbolik ihrer Reinheit dann das Blut des Sündenbocks opfern. also das Blut des Bocks, aber daher kommt das Wort Sündenbock, das Blut des Bocks dort opfern, und es war eine ziemlich blutige Zeremonie, die dort stattfand. Aber ausschließlich dieser eine hohe Priester. Und einmal im Jahr und nicht öfter. Und das mit größter Ehrerbietung und mit vorgeschalteten Ritualen und Symboliken, ausschließlich dieser hohe Priester, dieser Gesalbte Gottes, der durfte dort in dieses Allerheiligste hineintreten. Der durfte hinter den Vorhang. Der durfte in diese Gegenwart Gottes. Der hatte den Zugang zu dieser Gegenwart Gottes. Der hatte den Zugang zu diesem, dieser Bundeslade, die der Ort sein sollte, wo Gott wohnen wollte und mit den Menschen zusammenkommen wollte. Wo Gott eine Nähe zu den Menschen aufgebaut hat. Dort, wo der Gnadenthron war. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes schien. Es war alles auch optisch in Gold gefasst. Es gab nichts anderes als Gold, was man dort noch sehen konnte. Und im Kern meiner Predigt steht genau dieser Punkt. Nämlich, der Vorhang ist zerrissen. Dieser Zugang zu dieser Bundeslade, dieser Zugang zu diesem Thron der Herrlichkeit, dieser Zugang zu dieser Gegenwart Gottes, der Zugang, wo Gott in seiner Herrlichkeit durchbricht, dieser Zugang, wo wir direkt auf Du und Du mit Jesus sein dürfen, dieser Zugang ist mit Jesus Christus am Kreuz, mit dem Zerreißen des Vorhangs passiert. Nichts steht mehr im Weg. Nichts hält uns mehr davon ab. Oder vielleicht doch? Was meinst du für dich ganz persönlich in diesem Moment? Was könnte dich möglicherweise davon abhalten, in diese Du-und-Du-Beziehung zu Gott, in diese Gegenwart Gottes zu treten, in diese Herrlichkeit hineinzukommen, wirklich bis vorzudringen in das Allerheiligste, an den Thron der Gnade, vorzudrehen und durchzuschreiten? Was könnte es möglicherweise sein, was dich davon abhält? Und lass mich deshalb zu einem dritten Bild kommen. Der Tempel damals hatte ja eine Konstruktion, die sich in ein, wie wir heute sagen würde, gesamtes Quartier einbettete. In der Mitte davon befand sich jedoch dieser eigentliche Tempel mit seinen vier Toren, hier mal auf der linken Seite dargestellt. Das ist also hier sozusagen der Tempel mit seinem Heiligen und mit seinem Allerheiligsten. Hier sind Vorhöfe und so weiter. Ich will da nicht zu sehr darauf eingehen, weil sonst läuft uns die Zeit weg. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal nachzulesen. In dieser Mitte davon befand sich eben dieser eigentliche Tempel mit den vier Toren, seinen Vorhöfen, dem Heiligtum, das die Priester betreten durften, und dann eben dem Allerheiligsten, dieser roten Fläche dort, wo nur dieser Priester, hohe Priester, Entschuldigung, einmal im Jahr hinging. Damals war es so, dass die Frauen und die Kinder und auch die Heiden in bestimmten Abständen zu eben genau diesem sich verhalten mussten, eben in diesen Vorhöfen sein durften. Sie konnten allenfalls in Entfernung vielleicht mal einen Blick hinein in das Heiligste, Entschuldigung, in das Heilige erfassen, wenn die Tür aufging. Aber vielmehr, so groß war die Distanz, es waren große Distanzen, auch wenn man bewusst wohl niedrigere Zäune oder Mauern errichtet hatte, sodass man drüber weggucken konnte, aber es war eine große Entfernung. In dieses dritte Bild möchte ich einen Eindruck einbeziehen, den eine mir nahestehende Person anlässlich eines gemeinsamen Seminars, was wir durchgeführt haben, hatte. Ich erinnere mich, wie er Jesus an der Tempeltür stehen sah. Und Jesus winkt uns von da aus zu und lädt uns ein, aus den Vorhöfen in den Tempel bis in das Allerheiligste hineinzutreten. Aber die Leute in den Vorhöfen sind so miteinander und mit sich selbst beschäftigt, dass sie ihn, den Jesus, den Einladenden, gar nicht wahrnehmen. Und somit auch seine Einladung gar nicht annehmen können. Die Komfortzone in den Vorhöfen, wo wo das Risiko relativ gering war, die Entfernung zu dem Allerheiligsten groß genug war, dass ihnen eigentlich nicht so richtig was passieren konnte und sie doch gleichzeitig aber in der Nähe der Heiligkeit Gottes waren, weil sie es ja wussten, reichte ihnen völlig aus. Sie waren vielleicht sogar eher ein bisschen froh darüber, feierten in den Vorhöfen ihre gewohnte Gemeinschaft weiter, fühlten sich nicht mit den Inhalten herausgefordert in einer Weise, dass es sie vielleicht überlasten konnte. Und so steht Jesus an der Tür und lädt ein, in das Heilige und das Allerheiligste zu kommen. Aber die Menschen, die zwar in der Nähe Gottes aufhalten möchten, nehmen diese Einladung gar nicht wahr, weil sie mit dem, vielleicht auch mit ihrer eigenen Frömmigkeit, mit ihrer eigenen Sozialisation und dem, was sie kennen, beschäftigt sind und zufrieden sind. Ostern haben wir uns zugerufen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, und sind froh darüber, dass dieses dunkle Bild, dieses grauenvollen, verstorbenen Jesus ersetzt wurde durch das Bild eines lebendigen, auferstandenen Jesus Christus, der da ist und der lebt. Halleluja. Amen. Und aus dem Zeichen des Todes, aus der Folter, aus der Qual, aus dem Kreuz, nämlich das Kreuz als Zeichen des Todes, als ein Zeichen der Qual, ich meine, das war das Schrecklichste, was den Leuten damals passieren konnte. Aus diesem Zeichen des Todes, dem Kreuz, ist ein Zeichen des Lebens für uns heute geworden. Halleluja! Also aus dieser negativen Energie, die da war, ist etwas Positives, positive Kraft geworden. Wenn wir heute an das Kreuz gehen, dann können wir hinwegschauen über das Kreuz von Golgatha hin in den Thronsaal und wissen, Jesus Christus sitzt beim Vater. Und wir können in die Herrlichkeit Gottes hineinschauen. Und wir brauchen uns nicht festhalten an diesem leidenden und qualvoll gestorbenen Jesus Christus, sondern es gibt eine Zeit danach und es gibt einen wunderschönen, herrlichen Ausblick, in den wir hineinschauen können. Gott ist gut, oder? Aus der Verzweiflung wird Hoffnung. Aus dem Tod wird Leben. Aus der Grausamkeit der Menschen wird Herrlichkeit Gottes. Jesus lebt, er ist da. Aber nicht nur das eben. Ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das Grab ist leer. Aber wie schon eben von mir herausgestellt, der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist wahrhaftig zerrissen. Sagt es doch einfach mal, der Vorhang ist wahrhaftig zerrissen. Und das war ein riesiges Ereignis. Das war ein Naturereignis. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, da zerreißte ein riesiges, das war ja nicht nur so ein bisschen da so ein kleines Tuch, da zerreißte ein teppichähnlicher Vorhang, viele Meter, zerreißt in der Mitte einfach so. Und dann kommt eine Sonnenfinsternis. Und dann kommt ein Erdbeben und Felsenspalten. Und dann stehen Heilige auf, die gestorben sind, die begraben sind und begegnen Menschen in der Stadt. Und zudem wird ein jahrhundertealter, von Gott im wahrsten Sinne des Wortes ursprünglich gesetzter Zustand, nämlich dieser Vorhang, der wird aufgehoben. Da wird einfach Schluss gemacht mit etwas, was all die Jahre galt. Und zwar, wie galt das? Also, wenn man sich anschaut, was Gott dort auch vorgegeben hat, was passieren soll mit Menschen, die sich dort nicht richtig verhalten und die einen falschen Blick erheischen und so weiter, die selbst verantwortlich sind für das, und zwar für ihren Tod, den sie dann erleiden müssen. Und plötzlich reißt dieser Tempel auf. Und ich meine, die Umstände, hey, ist das für euch normal? Sonnenfinsternis, Erdbeben, Totenauferstehung? Also, ich hätte es gerne mal. Erdbeben bräuchte ich nicht, Sonnenfinster nicht, aber Totenauferstehung würde ich gerne mal erleben. Und wie bewusst ist uns das, dass wir jetzt wirklich 24 Stunden, 7 Tage, das ganze Jahr wirklich offen, ein offenes Allerheiligstes haben. Jede Sekunde unseres Lebens ist der Zugang zu Gott frei. das alles geheiligt und gesühnt durch Jesus und seinen Opfertod. Wir dürfen ohne Furcht an diesen Altar, an diesen Thron der Gnade, dürfen wir ohne Furcht zutreten und haben eben den Zugang dazu. Stellt euch das einfach mal vor. Oder stellt euch umgekehrt mal vor, manchmal hilft ja auch Ausschlussdiagnostik. Stellt euch umgekehrt mal vor, ihr hättet es nicht. Stellt euch einfach mal vor, wir können jetzt nicht darüber so reden. Für den einen oder anderen mag es ja fast wie selbstverständlich klingen und es ist nur so eine Art Erinnerung, was ich hier sage. Aber wir leben fast in einer Normalität, dass das so ist. Ja klar, ist doch so. Die Frage ist nur, was wäre, wenn wir es nicht hätten? Haben wir wirklich die Wertschätzung für das? Leben wir wirklich auch in dieser Wertschätzung und nutzen wir diese Wertschätzung, die uns Gott gibt, damit aus? Schöpfen wir sie aus? Nehmen wir sie überhaupt wahr? Oder hindert uns möglicherweise etwas an dieser bedingungslosen, beschränkungslosen, an diesem beschränkungslosen Freiheitsangebot, das uns Gott macht? Könnte es sein, dass Jesus da an dieser offenen Tür, die hin zum Allerheiligsten führt, steht und dich persönlich einlädt? Du dich jedoch im Vorhof wohlfühlst oder beschäftigt bist oder beschäftigt wirst, dass die Einladung an dich gar nicht rankommt, dass du sie gar nicht wahrnimmst. Oder könnte es sein, dass du sogar bis zu dem Heiligen vorgedrungen bist, aber ein Vorhang dich immer noch daran hindert, in das Allerheiligste, also wirklich in diese Gegenwart Gottes hineinzutreten. Vielleicht dein Vorhang dich daran hindert, in dieses Allerheiligste einzutreten. Was hindert dich möglicherweise persönlich, so wie Jesus durch diese Menge hindurchgegangen bin? Dann bin ich wieder mal bei meinem Anfangsbild. Was hindert dich daran persönlich, so wie Jesus unantastbar in seiner Autorität durch diese Menge hindurchgegangen ist und es gab nichts, was ihn berühren konnte? Er ist einfach dorthin durchgegangen. Es hat ihn nichts gehindert. Was hindert dich möglicherweise daran, in dieses Allerheiligste hineinzutreten, so wie Jesus aufrecht gegangen ist? Könnte es sein, dass zum Beispiel die eigene, also ich kann das von mir sagen, und Gabi hat vorhin gesagt, ich predige für euch. Also eigentlich predige ich immer für mich und ihr dürft an meinen Selbstgesprächen teilhaben. Ich kann das jedenfalls von mir sagen, dass diese Begrenztheitsempfindung, diese Minderwertigkeitsempfindung, diese Zweifel, Verzagtheit, auch fehlender Freimut mich oft davon abgehalten hat, weitere Schritte zu gehen. Könnte es sein, dass mir auch vielleicht etwas vorgelebt wurde, dass ich nicht würdig bin, zuzutreten, um als Priester in der Gegenwart Gottes zu sein? Dass mir jemand gesagt hat, dass das nur für Auserwählte gilt und nicht für mich. Dass du da schon einen bestimmten Level erreichen musst und in der Liga spielst du nicht. Aber wenn ich Kind Gottes bin, wenn ich sein Kind sein darf, dann gehöre ich zu seiner Familie. Dann gehöre ich zu seinem königlichen Priestergeschlecht. Und wenn ich zu seinem königlichen Priestergeschlecht bin, gehöre, wenn ich das bin, dann habe ich auch den Zugang zum Allerheiligsten. Jesus Christus als hoher Priester hat den Weg in das Allerheiligste freigemacht. Er ist der hohe Priester, der den Weg freigemacht hat und der Vorhang ist zerrissen. Und wir als königliche Priester und Priesterinnen dürfen jetzt in das Heilige hineintreten und in das nicht verhangene Allerheiligste hineinschauen und dürfen hinzutreten und dürfen die Herrlichkeit und das Wunderbare in Gott jetzt und im Hier erleben. Wir brauchen nicht mehr in der Träumerei bleiben, dass es irgendwann ein Paradies geben wird, wo wir vielleicht mal Gott in dieser Weise begegnen werden, sondern diese Herrlichkeit ist hier, sie ist hier auf Erden, sie ist heute im Jetzt und sie ist mit Jesus Christus zu uns gekommen. Und wenn dieser Jesus in uns lebt, dann können wir auch unangefochten durch die Menge hindurchgehen. dann können wir auch unangefochten durch diesen Vorhang, den wir uns manchmal selbst vor unsere Augen hängen, hindurchtreten. Dann ist die Begrenztheit, dann ist die Minderwertigkeit, dann ist die Unwürdigkeit, dann ist die Kleinheit vorbei. Dann sind wir groß in Jesus Christus. Dann ist die Autorität, die er uns in unser Herz hineingibt, die ist es, nicht die Menschlichkeit, nicht die Zerbrechlichkeit, sondern die Jesusmäßigkeit ist es, die uns hindurchtreten lässt und die uns Gott in seiner Herrlichkeit erleben lässt, in seiner Gegenwart und in seinem Durchbrechen. Und was meint denn nun das, Gegenwart Gottes? Das ist ja mehr so etwas Imaginäres, Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist ist auf alles Fleisch ausgegossen. Wunderbar, aber was meint das denn nun? Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Zustand kennt, den einige mit Kairos beschreiben. Oder bezeichnen. Also diese Momente, wo das Heilende, das unmittelbare Handeln Gottes zu spüren ist. Also nicht mein Handeln das Entscheidende ist, nicht meine Kraft, nicht das, was ich bringe, sondern das, was Jesus Christus plötzlich bringt. Wo plötzlich Heilung entsteht, wo ich sie überhaupt nicht erwarte. Wo plötzlich und übernatürlich mich ein Friede erfasst, der mich einnimmt und den ich aus mir heraus überhaupt nicht erklären kann, wo etwas mich einnimmt und du spürst, es ist eine Heiligkeit in deiner Umgebung, in dem Raum, also es muss nicht ein Raum sein, es kann halt genauso gut draußen in der Natur sein, wo du plötzlich merkst, wie die Herrlichkeit Gottes durchbricht und über dir ist und du merkst einen Zustand, der übernatürlich ist und der nichts zu tun hat mit dem, was wir vielleicht mit unseren menschlichen, physikalischen, historischen oder sonst wie intellektuellen Erklärungen wirklich sagen können. Oder du merkst plötzlich eine Situation, also ich habe das gehabt, dass ich völlig zerbrochen war. Dass ich irgendwo saß und ich war nur noch am Heulen und nur noch am Zerbrechen und war völlig am Ende und ich wusste, Gott redet direkt zu mir. Und ich habe gerade so das Bild vor Augen, ich habe so einen sehr großen, langen Film über China und das, was dort passiert. Und da gibt es immer nur eins. Denen wird das Evangelium verkündigt. Das hören die, die fangen an zu weinen, das berührt die so sehr und danach tun die nur noch eins. Evangelium verkündigen. Es ist unglaublich, wie dort eben in ganz einfacher Weise Berührtheit, Herrlichkeit, Gegenwart Gottes und Kraftvolles passiert. Und wenn sowas wie eine Klarheit oder eine Weisheit mich ergreift aus einem geistlichen Zustand heraus, den ich auch nicht unbedingt beschreiben kann, aber den ich liebe über alles, wenn plötzlich eine Klarheit über mich kommt, obwohl ich vorher völlig verwirrt war. Und wenn ich plötzlich weiß, dass ich Überorientierung habe und dass ich weitergehen kann. Und mir ist einfach wichtig, dass wir akzeptieren, dass das Realität heute ist. Dass wir uns nicht in Zweifel bringen lassen, dass Heilung vielleicht etwas ist, naja, wir wissen es ja nicht ganz genau, wenn die Ärzte gut sind oder dass die Medikamente heute ja auch schon besser geworden sind oder dass wir auch da, wo Heilung gewesen ist, uns es nicht vernebeln lassen. Ich erlebe das an bestimmten Stellen, wo ich selber anfange, wo ich etwas erlebt habe, wo jemand wirklich geheilt worden ist, wo ich definitiv sagen kann und irgendwann fangen Menschen um mich heran, Nebelkerzen anzuzünden. Und dann fange ich an, selber vernebelt darüber nachzudenken und dann kommt plötzlich etwas, was so wunderbar war, was sich lohnt aufzuschreiben, was sich lohnt weiterzugeben, kommt plötzlich bei mir in meinem eigenen Herzen in Zweifel. Und das ist dunkle Macht, das ist nicht das, was von Gott kommt, das ist nicht die Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, die sollte hineinscheinen, hineinglänzen in die Welt. Lass uns Licht sein in dieser Welt und Salz und Licht und lass uns diese Dinge festhalten, wenn wir sie erlebt haben und lass uns nicht in Zweifel geraten und lass uns nicht vernebeln lassen. In Hebräer können wir lesen, und damit möchte ich dann schließen. Jetzt hätte ich ein Bild noch erwartet. Ja. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun, das ist der entscheidende Satz, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Ich sage es nochmal, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und in Hebräer 10, Vers 19 bis 24 steht, da wir nun Brüder, und ich schließe in die Brüder natürlich die Schwestern voll mit ein, da wir nun Geschwister Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesus, da wir nun Geschwister Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Wege, welcher er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt, Klammer auf, durch das Blut Jesu, Klammer zu, vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Durch den hohen Priester Jesus Christus haben wir als Heilige und Gottes Hausgenossen, als königliche Priestergeschlechter, den Zugang zum Allerheiligsten, zum Thron der Gnade und der Gemeinschaft mit Gott. Lasst uns diese Identität annehmen und leben. Lasst uns diese Entscheidung zu dieser inneren Haltung treffen, denn es ist eine Entscheidung. Oftmals, Hans Günther, wir haben uns gerade am Ort unterhalten, es ist so oft eine Entscheidung. Wir können nichts tun, wir können es nicht machen, aber es ist eine Entscheidung in der Hinwendung zu Gott. Wenn ich mich dafür entscheide, hindurchzubrechen, hindurchzutreten, wenn ich dann für mich entscheide, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt meine eigene Zerbrechlichkeit zu erklären, aber meine Hinwendung zu Gott, dann ist das eine Entscheidung. Damit ist noch nicht klar, was Gott tun wird. Aber Gott hat uns in seiner Schrift zugesagt, dass er uns hört, wenn wir zu ihm kommen. Und er wird uns niemals alleine lassen. Aber die Entscheidung für ihn, die trifft nicht er, sondern die treffen wir selbst. Selbst wenn er sagt, ich habe dich zuerst geliebt, es ist alles seine Entscheidung, es ist seine Allmacht. Aber trotzdem ist es auch unsere Verantwortung. Und deshalb lasst uns diese Entscheidung zu einer inneren Haltung der Identität des königlichen Priestergeschäftes treffen. Lasst uns durch diesen Vorhang, der vielleicht sogar unsere eigene Menschlichkeit, die Begrenztheit betrifft, hindurchtreten. Jesus selbst hat dafür gesorgt. Lasst uns an der Herrlichkeit Gottes im Hier und Jetzt glauben, statt nur an eine goldene Stadt und an ein Paradies in Ewigkeit. Amen. Ich würde jetzt, aber Gabi, das entscheidest du, würde eigentlich jetzt gerne noch einen Moment geben des Innehaltens, des vielleicht sogar miteinander Austauschens. Was könnte dein Vorhang sein? Was könnte deine Entscheidung heute sein? Einfach, um es noch ein bisschen zu vertiefen.